neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute mit dem Vortrag Kosovo, ein Parastaat 20 Jahre nach dem Krieg von Thomas Schmiedinger. Er sprach auf Einladung des IZ3W mit Unterstützung des Rosa-Luxemburg-Club und Engagement Global am 28.11.2019 an der Universität Freiburg.
Schönen Abend, vielen Dank an die IZ3W, mich wieder mal nach Freiburg einzuladen und danke euch, dass ihr zu dieser Diskussion, zur Veranstaltung, zu diesem Vortrag gekommen seid. Das ist eine eher kleinere Runde, insofern hoffe ich, dass wir es auch schaffen, dann wirklich zum Thema zu diskutieren und dass ich es schaffe, mich so weit zu begrenzen, dass wir genug Zeit haben, nachher zu diskutieren. Das Ganze ist also eine Buchvorstellung. Ich kann aber natürlich nicht den gesamten Inhalt des Buches hier referieren. Dieses Buch über den Kosovo ist aber nicht nur ein Buch über die jüngsten Entwicklungen und schon gar nicht nur ein Buch über den Krieg vor 20 Jahren, sondern es versucht, diese Entwicklung in einer breiteren historischen und auch natürlich politikwissenschaftlichen Perspektive einzubetten. Ich bin kein Historiker, mir ist trotzdem die Geschichte insofern wichtig, als sie, nicht unbedingt, dass sie das Gegenwärtige erklärt, sondern eher um Geschichtsmythen um den Kosovo ein bisschen zu dekonstruieren. Nämlich Geschichtsmythen, die primär nationalistische Geschichtsmythen sind. Wie Sie wissen, konstruieren Nationalbewegungen, konstruieren Nationalismen so etwas wie ein ahistorisches Bild eines Volkes, einer Nation. Und gerade in konfliktiven, ethnisierten Konflikten werden diese Konflikte dann auch weit in die Geschichte zurückprojiziert und wird politische Legitimität dadurch hergestellt, dass behauptet wird, man wäre immer schon an einem Ort gewesen, etwas wäre gewissermaßen eine heilige Erde, und man hätte den älteren und damit legitimeren Anspruch auf ein Territorium als rivalisierende Nationalbewegungen. Und genau in so einer Situation von rivalisierenden Nationalismen befindet sich der Kosovo und deshalb ist es mir auch wichtig gewesen, in diesem Buch etwas über diese Geschichte zu schreiben, was in Richtung einer Dekonstruktion dieser Geschichtsmythen geht. Wir wissen natürlich nicht genau, wie sich die Bevölkerung des Kosovo in den letzten 3000 Jahren zusammengesetzt hat, die Bevölkerung des Gebietes, das heute der Kosovo ist. Wir wissen aber, dass es die Konstruktion einer albanischen und serbischen Nation, wie wir sie heute kennen, in dieser Form nicht vor dem 19. Jahrhundert gegeben hat, sondern dass im Osmanischen Reich ganz andere Identitätskonzepte existiert haben und entscheidend waren für die Zuordnung des Individuums zu einem Kollektiv, nämlich im Wesentlichen religiös definierte Konzepte. Das Osmanische Reich, zu dem der Kosovo bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts gezählt hat, war ein Territorium, ein Reich, das sich im Wesentlichen als Reich der sunnitischen Muslime verstanden hat, in dem aber andere religiöse Gruppen, nämlich Angehörige der sogenannten Buchreligionen, der auf Arabisch Ahl al-Kitab, einen Sonderstatus hatten als Millet. Also als gewissermaßen personale Autonomie, wo diese Religionsgemeinschaften gleichzeitig gewisse politische Funktionen ausgeübt haben. Und im Austausch gegen die Unterordnung unter das Osmanische Reich gewisse innere Autonomie kann. Das heißt, das Entscheidende für einen Bewohner des heutigen Kosovo im 19. Jahrhundert war weniger, welche Sprache er gesprochen hat, sondern ob er Muslim, ob er orthodoxer Christ, ob er katholischer Christ war, ob er Jude war. Oder ob sie Jüdin war, Christin, Muslimin. Das waren auch die Kriterien für etwas, was gesellschaftlich sehr wichtig ist, für einen Zusammenhalt, nämlich die Kriterien dafür, ob man jemanden aus der eigenen Gruppe heiraten darf. Also Muslime haben Muslime geheiratet, katholische Christen, orthodoxe Christen. Und das hat auch dazu geführt, dass zunehmend Konfession und Sprache sich angeglichen haben, beziehungsweise innerhalb von den beiden Hauptgruppen, nämlich den Muslimen und den orthodoxen Christen, verschiedene Sprachen dominierend geworden sind. Nämlich bei den Muslimen das Albanische und bei den serbisch-orthodoxen das Serbische, das Slawische. Das ist aber nie bis zum Ende durchgezogen worden und wir haben im Kosovo bis heute jede Menge von Gruppen, die quer zu dieser Dichotomie zwischen orthodoxen slawischsprachigen Serben und muslimischen Albanern liegen. Wir haben erstens mal andere slawischsprachige Bevölkerung. Wir haben bis heute slawischsprachige Muslime, die Torbesch oder die Gorani, die sprachlich sich von der christlich-slawischsprachigen Bevölkerung kaum unterscheiden. Bei den Gorani gibt es Diskussionen darüber, ob sie jetzt serbisch, mazedonisch, bulgarisch oder was ganz als eigenes sprechen, aber sie gehören jedenfalls zu diesem südslawischen Dialektkontinuum, sind aber Muslime. Aber auch bei den Albanern gibt es bis heute albanische Christen. Orthodoxe Christen gibt es nur mehr im Süden Albaniens, nicht mehr im Kosovo. Heute, allerdings gibt es bis heute noch katholische Christen bei den Albanern. Und zwischen all dem gibt es jede Menge Gruppen, die sich heute weder als albanisch noch als slawisch verstehen. Zum Beispiel die Minderheit der Kosovo-Türken, die Roma und Aschkali, die zu dieser großen Gruppe der europäischen Roma zählen. Die Aschkali sprechen albanisch, haben aber sozusagen eine Abstammung und einen sozioökonomischen Status, der mit den Roma vergleichbar ist. Und wir haben noch kleinere Gruppen wie die Aromunen, die fast verschwunden sind und im Kosovo-Serbentum aufgegangen sind, oder die Kroaten, die katholisch sind und slawisch sprechen. Und für die aktuelle Situation ist vielleicht interessant, dass diese Minderheiten noch immer wieder instrumentalisiert worden sind und in der heutigen politischen Landschaft des Kosovo noch eine gewisse Rolle spielen, weil sie zum Beispiel Minderheitensitze im Parlament reserviert bekommen haben. Ich erzähle diese Geschichte des Kosovo, beginnend eben im Osmanischen Reich, also nicht als Nationenkonflikt zwischen Serben und Albanern, sondern eher als eine Abfolge von politischen Konflikten, in denen erst diese ethnischen Selbstdefinitionen konstituiert worden sind. Gewissermaßen ist die albanische Nationsbildung in Südosteuropa eine verspätete, verglichen mit etwa der serbischen Nationsbildung, und ist primär entstanden auch in Abwehr zu den Versuchen, das Osmanische Reich zu zerschlagen, wo die mehrheitlich muslimische Bevölkerung Südosteuropas Angst bekommen hat von den neuen christlichen Nationalstaaten, die den Balkankriegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind, aufgerieben zu werden. Die frühe albanische Nationalbewegung hat auch sich zunächst nicht gegen das Osmanische Reich gewandt, sondern wollte innerhalb des Osmanischen Reichs eine gewisse Autonomie für die Albaner erreichen. Der Kosovo ist im Zuge dieser Balkankriege, die ich gerade erwähnt habe, dann zunächst von Serbien erobert worden. Und dieser serbische Nationalstaat noch nicht das gemeinsame Jugoslawien, sondern das serbische Königreich hat dort zunächst mit irregulären Truppen Kriegsverbrechen an der muslimischen Bevölkerung angerichtet, die damals übrigens von sehr wenigen europäischen Beobachtern thematisiert worden sind. Aber einer der wenigen Journalisten, der dort präsent war und darüber geschrieben hat, war interessanterweise der spätere russische Revolutionär Lev Bronstein, später genannt Trotzki, der über diese Kriegsverbrechen der irregulären serbischen Truppen berichtet hat und beschrieben hat, ich zitiere jetzt ihn mit einem Zitat, das ich auch im Buch habe, dass diese irregulären Truppen das Schlimmste gewesen wären, was man sich vorstellen kann. Unter ihnen gab es intelligente, denkende Leute, nationale Enthusiasten, aber das waren Einzelfälle. Die übrigen waren einfach Einbrecher und Diebe, die sich der Armee um den Plünderungen willen angeschlossen haben. Da gibt es eine ausführlichere Beschreibung dann dieser Gräueltaten an der muslimischen Bevölkerung und dann eben auch der serbischen Siedlungspolitik im Kosovo, die versucht hat, den Kosovo eben zu einer mehrheitlich serbisch besiedelten einem mehrheitlich serbisch besiedelten Teil des Königreichs Serbien zu machen. Dazu gedient hat auch der Mythos, dass der Kosovo quasi die Wiege des Serbentums wäre. Damals sind diese ganzen Geschichten entstanden, etwa um die Schlacht vom Amselfeld, die es so als Schlacht gar nicht gegeben hat. In Wirklichkeit war das eine Abfolge von mehreren militärischen Auseinandersetzungen, in denen das Osmanische Reich sukzessive den Kosovo sich einverleibt hatte. Was aber stimmt, ist, dass der Kosovo tatsächlich einige sehr alte serbische und serbisch-orthodoxe Klöster hat, dass der Kosovo natürlich auch Teil der serbischen Geschichte ist, aber eben nicht nur Teil der serbischen Geschichte. Im Ersten Weltkrieg hat dann zeitweise Österreich auch diese Gegend besetzt, relativ ausführlich schildere ich dann aber nach dem ersten Jugoslawien, nach dem Königreich Jugoslawien, die Besetzung der Region durch Italien und das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg, wo sowohl Italien als auch das nationalsozialistische Deutschland die nationalen Kränkungen der Albaner auch genutzt haben, um diese teilweise auf ihre Seite zu ziehen und in die Verwaltung der Region einzubinden. Gegen diese Kollaborateure haben sich damals aber auch bereits mehrere Guerillagruppen gewandt. Die bedeutendste davon und wichtigste sind dann die Kommunisten geworden, die in Albanien dann die Herrschaft von Enver Hoxha errichtet haben. In Kosovo war die Situation aber anders wie in Albanien. In Kosovo gab es relativ wenige kommunistische Guerilla-Aktivitäten und auch die jugoslawischen Partisanen hatten relativ wenige Beteiligte aus dem Kosovo. Und der Kosovo kam drum auch relativ spät dann auch erst unter die Kontrolle von Titos Partisanen. Zunächst noch als Teil, als ungeteilter Teil Serbiens. Es hat dann eben diese Phase der Autonomie gegeben, wo in den 70er Jahren der Kosovo fast dieselben Rechte wie eine Teilrepublik Jugoslawiens bekommen hat, aber nicht ganz. Und die Abschaffung dieser Autonomie stellt schließlich der Beginn einerseits der nationalistischen Zerfallskonflikte Jugoslawiens dar und andererseits aber auch das Ende derselben. Denn was im Kosovo mit der Abschaffung der Autonomie begonnen hat, wurde dann eben in Bosnien, Kroatien mit den Zerfallskonflikten fortgesetzt und hat 1999, eben vor 20 Jahren, dann im NATO, in der NATO-Beteiligung am Krieg um den Kosovo seinen Höhepunkt erreicht. Mir geht es nicht darum, hier im Nachhinein, 20 Jahre später, die Legitimität des militärischen Eingreifens der NATO zu diskutieren. Ich glaube, dass das, also ich persönlich bin weder ein Interventionist noch ein Isolationist, der solche Interventionen grundsätzlich in jeder Situation ablehnt. Was man sicher heute noch sagen kann, ist, dass die Begründung vom damaligen deutschen Außenminister von den Grünen, Joschka Fischer, dass sich Deutschland an diesem Krieg beteiligen müsse, um Auschwitz zu verhindern, um ein neues Auschwitz zu verhindern, auch angesichts der deutschen Vergangenheit natürlich eine Ungeheuerlichkeit war. Aber trotzdem kann man meines Erachtens durchaus mit einigem Recht behaupten, dass es eine gewisse Legitimität für ein militärisches Eingreifen gegeben hat. Von Seiten der damaligen, der damaligen serbischen Regierung unter Milosevic gab es definitiv Ansätze, die in Richtung ethnischer Säuberung gegangen sind. Die Bekämpfung der bewaffneten kosovarischen Befreiungsbewegung UCK ist mit schweren Kriegsverbrechen auch gegen die Zivilbevölkerung einhergegangen. In der Geschichte weiß man nie, was geschehen wäre, wenn diese Geschichte anders verlaufen wäre, ja, wenn die NATO nicht eingegriffen hätte. Aber Tatsache ist, dass der Krieg vor dem Eingreifen der NATO begonnen hat, nämlich im Kosovo, und aus Sicht der lokalen Bevölkerung im Kosovo nicht erst mit dem Beginn der NATO-Eingriffe auf Belgrad begonnen hat. Der Krieg ist mit der NATO nach Belgrad getragen worden, aber im Kosovo hat er vorher existiert. Was auch vorher existiert hat, war dieser Schattenstaat, der von Ibrahim Rugova gegründet worden ist und der jahrelang versucht hat, mit zivilem Protest und mit dem Aufbau von Gegenstrukturen gegen diese Repression des serbischen Staates vorzugehen. Und erst als diese Versuche letztlich gescheitert sind, ist sozusagen diese bewaffnete Guerilla-Bewegung der UCK entstanden und konnte eine gewisse Popularität erlangen. Bewaffnete Guerilla-Bewegungen können natürlich per se nie legal finanziert werden. Und die UCK ist einerseits von Exilanten, vor allem aus der Schweiz, wo es eine große kosovo-albanische Diaspora gibt, finanziert worden, und andererseits aber auch mit Geschäften, die den Kosovo bis heute zu einem der korruptesten und kriminellsten Staaten Südosteuropas machen. Es ist nie belegt worden, dass dazu auch Organhandel gezählt hat. Es gibt aber einige Indizien dazu. Aber auf jeden Fall hat es verschiedene Formen von hochgradig kriminellen Aktivitäten gegeben, um diese UCK zu finanzieren. Bis zu einem bestimmten Grad liegt das in der Natur der Sache, was aber daraus sich nach dem Krieg und nach dem Einmarsch der NATO für Problematik ergeben hat, war eine sehr enge Verzahnung von politischer Herrschaft mit der organisierten Kriminalität. Und zwar insbesondere deshalb, als die Parteien, die nachher zunächst unter der Oberhoheit der UNMIG und danach dann ab der unilateralen Souveränitätserklärung 2008 nur mehr unter der Kontrolle der Europäischen Rechtsstaatsmission EULEX an die Macht gekommen sind, die Parteien waren, die aus der UCK hervorgegangen sind. Die Demokratische Partei des Kosovo von Hashim Thaci, die Partei vom mittlerweile hier zurückgetretenen AKK-Chef Ramush Haradinaj. Das waren die, die im Wesentlichen nach 1999 die Politik des Kosovo dominiert haben und die mit diesem Geflecht an organisierter Kriminalität eng verbunden waren. der Mangel an Souveränität und Nichtanerkennung hat diesen Zustand sozusagen der Parastaatlichkeit noch prolongiert. Und bis heute ist der Kosovo trotz eben der unilateralen Unabhängigkeitserklärung 2008 von sehr vielen Staaten international nicht anerkannt, darunter auch wichtige EU-Staaten wie etwa Spanien, das er selbst mit separatistischen Bewegungen im Baskenland und in Katalonien konfrontiert ist und deshalb bei der Unterstützung von Sezessionsbewegungen auch andersorts gelinde formuliert sehr zurückhaltend ist. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass es mit Serbien nie eine Regelung gegeben hat, die den Status des Kosovo definiert hätte und aus serbischer Sicht der Kosovo bis heute integraler Bestandteil des serbischen Staates ist. Und das hindert eben auch daran, Anerkennung durch andere Staaten, zum Beispiel Russland oder eben die restlichen EU-Staaten, die den Kosovo noch nicht anerkannt haben, zu bekommen.
Avin Rumalin, Avin Pralalin, Digilaba Taitichelas! Ajde Romali, ajde pralali, ti uša ne serbaš, alen vlado, zlajo ta vuni, a mi bata kanto, bašala da ramuji, he he.
Im Besetzung des Kosovo durch die NATO und der Errichtung parastaatlicher Strukturen unter Führung der ehemaligen UCK-Parteien im Kosovo sind Teile der serbischen Bevölkerung aus dem Kosovo geflohen. Ein Teil ist allerdings auch innerhalb des Kosovo, in den Norden des Kosovo geflohen, von dem wiederum die albanische Bevölkerung in den Süden geflohen ist. Das heißt, es ist im Nordkosovo, nördlich des Flusses Ibar, um Mitrovica, also um den Norden der Stadt Mitrovica, so etwas wie eine serbische Enklave innerhalb des Kosovo entstanden, in der der serbische Staat noch sehr stark präsent war. Gleichzeitig sind aber kleinere serbische Enklaven weiter südlich, weiter präsent gewesen, in denen der serbische Staat wesentlich weniger präsent war und die sukzessive in den neuen kosovarischen Staat integriert worden sind. Jene ethnischen Gruppen, die wie die Serben eine Schutzmacht hatten, haben sich in diesem neuen kosovarischen Staat relativ starke Positionen erarbeiten können. Neben den Serben sind das die Türken, die von der Türkei aus unterstützt worden sind und die zum Beispiel im Zuge der Dezentralisierung des Kosovo eine eigene türkisch dominierte Gemeinde in Mamusha gründen konnten. Die anderen ethnischen Minderheiten, die keine solche starke Schutzmacht hatten, waren in einer wesentlich schlechteren Position. Das sind einerseits die slawischsprachigen Muslime, die ich vorher schon erwähnt habe, aber ganz besonders die Roma und die Aschkali. Die Roma sind während der serbischen Herrschaft im Kosovo teilweise von der serbischen Regierung als Hilfskräfte für die Drecksarbeit gegen die albanischen Nationalisten eingesetzt worden, woraufhin dann nach 1999 sich der albanische Nationalismus wiederum gegen die Roma gewandt hat, ganz besonders in Mitrovica, in Pogromen, die zur Zerstörung der gesamten Roma-Mehalle, also des gesamten Stadtviertels der Roma in Mitrovica geführt haben. Und die Roma aus Mitrovica sind dann von der internationalen Gemeinschaft, nicht von Serbien, auf einem hochgradig mit Chemikalien verseuchten, Abraumhalde eines Bergwerks in der Nähe von Mitrovica angesiedelt worden, wo heute noch hunderte dort aufgewachsene Kinder mit massiven Gesundheitsfolgen konfrontiert sind. Also diese Gruppen sind sozusagen völlig zwischen die Fronten dieses Nationalitätenkonflikts gekommen. Was ich jetzt interessant finde, sind aber auch die inneralbanischen Dynamiken, die entstanden sind, und das ist etwas, was ich in dem Buch auch relativ stark diskutiere. Es ist nämlich keineswegs so, dass alle politischen Kräfte im Kosovo nach 1999 aus dieser UCK hervorgegangen wären. Es hat einerseits weiterhin die alten, ehemals jugoslawisch-kommunistischen Eliten gegeben, die sich in der Partei von Ibrahim Rugova, der LDK, organisiert haben und die damals in Opposition zur UCK standen und eben diesen zivilen Weg des Widerstands befürwortet haben. Andererseits hat sich aber aus einer Studentenbewegung auch eine linksnationalistische Bewegung gebildet, die sich Vete Vendosie genannt hat, Selbstbestimmung, und deren Führer Albin Kurti, Jahrgang 1975, als Studentenführer, aber nicht als bewaffneter Guerillachef sich an der Unabhängigkeitsbewegung des Kosovo beteiligt hat. Also der war immer Zivilist, kommt ursprünglich aus einer politischen Gruppierung, die diesem linksnationalistischen Spektrum angehört, das mit dem Albanien unter Enver Hoxha sympathisiert hat. Allerdings ist er zu jung, um sozusagen ein Enver Hoxha-Anhänger zu sein. Ja. Aber er ist bis heute ein marxistisch geschulter Studentenführer. Also es ist der einzige, jetzt greife ich ein bisschen vor, er hat jetzt die letzten Wahlen gewonnen. Ja. Er wird der wahrscheinlich einzige europäische Regierungschef sein in Zukunft, mit dem man auch über Althusser oder Nikos Poulantzas diskutieren kann. Zweimal Interviews mit ihm geführt, also er ist wirklich ein Intellektueller, der die marxistische Theorie kennt, gleichzeitig aber auch ein relativ unversöhnlicher Nationalist. Kein völkischer Nationalist. Er sieht sozusagen nicht das Albanertum als Abstammungsgemeinschaft. Er ist auch der einzige hochrangige kosovo-albanische Politiker, der zum Beispiel nicht mit einer Albanerin, sondern mit einer Skandinavierin verheiratet ist und wird dafür ziemlich angefeindet. Aber er ist ein relativ unversöhnlicher Nationalist im Sinne des französischen Nationskonzepts, einer Territorialnation, und sieht sich und seine Bewegung als antikoloniale, antiimperialistische Befreiungsbewegung, die zunächst als Studentenbewegung gegen die aus seiner Sicht Kolonialherren der UNMIG mit zivilen Widerstandsmitteln gekämpft hat. Dann haben sie sich die EULEX als Hauptfeind ausgesucht, sind aber dann immer mehr in Opposition zu den eigenen politischen Eliten des Kosovo, insbesondere der UCK-Partei, getreten und haben, wie ich meine, zu Recht sehr stark auch diese Verflechtung von organisierter Kriminalität und politischer Macht kritisiert. Vete Medosi hat schon 2017 eigentlich die Parlamentswahlen gewonnen. Damals ist es allerdings der PDK von Hashim Thaçi gelungen, einen Teil des neuen Parlamentsclubs von Vete Medosi abzuwerben, und die haben dann eine sozialdemokratische Partei gegründet, die allerdings relativ rasch in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken ist. Jetzt, vor einem Monat, ist es der Vete Medosi allerdings wieder gelungen, bei den neuen Parlamentswahlen zur stärksten Partei aufzusteigen und knapp über 25% zu bekommen. Und interessanterweise ist das einhergegangen auch mit einem Wahlerfolg für die LDK, also für die ehemalige Rugova-Partei, die auch nicht aus der UCK hervorgegangen ist. Das heißt, die alten UCK-Parteien sind im Wesentlichen bei diesen Wahlen abgewählt worden. Und es deutet alles darauf hin, dass wir zum ersten Mal seit der selbst ausgerufenen Unabhängigkeit des Kosovo, das steht jetzt nicht mehr im Buch, das ist quasi die Fortsetzung davon, einen wirklichen Regierungswechsel haben, wo keine ehemalige UCK-Partei mehr in der neuen kosovarischen Regierung beteiligt sein wird, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit eine Koalition aus Vete Medosi und LDK zustande kommt. Das ist meines Erachtens jetzt noch nicht das Paradies, aber eine fundamentale Änderung, weil genau diese Netzwerke, die eben aus einer parastaatlichen Verflechtung von organisierter Kriminalität und der ehemaligen Guerilla und den jetzigen Regierungsparteien hervorgegangen ist, weil dieses Geflecht zum ersten Mal von der politischen Macht verdrängt wird. Die Europäische Union hat leider sehr lange die Partei und die Bewegung von Albin Kurti, Vete Medosi, als Gefahr gesehen und versucht, von der politischen Macht fernzuhalten. Ich habe das bei meinen ersten Recherchen in Kosovo auch so um 2005, 2006 relativ stark bemerkt, dass das immer die Schmuddelkinder waren und die ganzen europäischen Repräsentanten mit denen versucht haben, nicht zu sprechen, weil das sind ja die bösen Nationalisten. Das hat sich aber auch in den letzten Jahren langsam geändert, weil man gesehen hat, die sind gerade unter jungen Kosovaren sehr populär und man wird an denen nicht vorbeikommen. Vor allem sind sie aber auch ein Ventil, das die Unzufriedenheit der jüngeren Generation mit der politischen und vor allem ökonomischen Situation im Kosovo auf eine halbwegs konstruktive Art zusammenfasst. Es gibt auch weniger konstruktive Arten. Im Kosovo hat in den letzten Jahren zwar in einer kleinen Minderheit, aber doch auch der politische Salafismus Fuß fassen können. Es haben pro-türkische Kräfte Fuß fassen können. Der Kosovo war der Staat innerhalb Europas, der per capita den höchsten Anteil an Bevölkerung hatte, die sich dem sogenannten Islamischen Staat in Syrien angeschlossen haben. Es ist übrigens auch der einzige Staat, der alle seine Staatsbürger wieder zurückgenommen hat von den Kurden, ja, nämlich ungefähr 200, im Gegensatz zu Deutschland, Österreich oder Frankreich, die da sehr selektiv vorgehen mit der Rücknahme ihrer eigenen Dschihadisten. Es ist sicher keine Massenbewegung, der Dschihadismus oder der Salafismus im Kosovo, aber die Unzufriedenheit mit extrem hohen Arbeitslosenraten, mit der Tatsache, dass die kosovarischen Staatsbürger immer noch sehr stark in ihrer Reisefreiheit beschränkt sind und zum Beispiel immer noch keine Reisefreiheit im Schengen-Raum haben, führt eben dazu, dass jugendliche Kosovaren sich in unterschiedlicher Art und Weise fundamental oppositionell orientieren. Ich bin relativ glücklich darüber, dass die Mehrheit sich eher in diese linksnationalistische Art entwickelt und nicht in Richtung Dschihadismus. Aber die neue Regierung unter Albin Kurti wird sicher gegenüber Serbien jetzt keinen versöhnlicheren Kurs anstimmen als die alte unter Ramuš Haradinaj und dem Präsidenten Hashim Thaçi. Ein großes Thema im letzten Jahr war zum Beispiel die Frage, ob es einen Gebietstausch mit Serbien geben soll. Das ist relativ interessant zustande gekommen, dieses Thema. Im Norden des Kosovo gibt es ja immer noch ein fast ausschließlich serbisch besiedeltes Territorium. Im Süden von Serbien gibt es auch noch ein fast ausschließlich oder mehrheitlich albanisch besiedeltes Territorium, das eben nicht zum Kosovo gehört, sondern zum serbischen Kernland und damit weiterhin zum serbischen Staat. Die Partei von Albin Kurti, also Vete Vendosije, hat im Sommer 2018 eine Veranstaltung im kosovarischen Parlament gemacht mit Vertretern aus dieser albanischen Enklave in Serbien, wo es eigentlich nur darum gegangen wäre, die Minderheitenrechte der Albaner in Serbien zu thematisieren in einer Diskussionsveranstaltung. Und als der Präsident Hashim Thaçi das mitbekommen hat, der hat sein Büro auch im Parlament im Kosovarischen. Das muss man sich geografisch so vorstellen, dass quasi im ersten Stock das Büro des Präsidenten ist und im zweiten Stock hätte diese Veranstaltung stattfinden sollen. Das sind die Räume des Parlamentsclubs von Vete Vendosije. Da sind dann diese Leute aus dem Preševo-Tal, also Serbien, raufspaziert. Und ein paar Journalisten haben das auch mitbekommen und sind auch mit rausspaziert. Und als Präsident Thaçi mitbekommt, dass da ein Trupp von Journalisten in den oberen Stock hinaufspaziert, kommt er aus seinem Büro heraus, stellt sich in das Stiegenhaus hinein und erklärt, weil er den Umgang mit Medien relativ gut kann und erklärt dort seine Meinung zur albanischen Minderheit in Serbien und versucht sozusagen Vete Vendosije Show zu stehen. Und im Zuge dieser spontanen Begegnung stellen einige Journalisten die Frage, ob er für einen Gebietstausch zwischen Nordkosovo und diesen albanischen Gemeinden in Südserbien wäre. Und er sagt spontan ja. Und damit war dieses Thema plötzlich auf dem Tisch, weil am nächsten Tag sämtliche kosovarischen Medien darüber geschrieben haben, sich dann auch noch Präsident Trump diesbezüglich positiv geäußert hat und auch einzelne EU-Staaten der Meinung waren, dass das eine gute Idee wäre. Serbien hat verhalten positiv reagiert und auch die die pro-serbischen Vertreter serbischer Parteien aus dem Nordkosovo waren durchaus gesprächsbereit. Wer das nicht so eine gute Idee gefunden hat, waren die Serben in den Enklaven im Südkosovo, die damit noch mehr marginalisiert würden. Und wer es auch überhaupt keine gute Idee fand, war eben Vete Vendosi selbst, weil das überhaupt nicht ihrem Nationsbegriff entsprechen würde. Ja, die wollen eine territoriale Nation aller kosovarischen Staatsbürger. Und deshalb hat auch Albin Kurti jetzt schon, obwohl er noch nicht offiziell Premierminister ist, verlauten lassen, dass eine der Bedingungen für Gespräche mit Serbien für ihn in Zukunft ist, dass er das so formuliert, dass keine Landkarten am Tisch liegen bei den Verhandlungen und dass man nicht über Territorium spricht, sondern über die Rechte sozusagen von Staatsbürgern und ethnischen Minderheiten in den beiden Staaten, aber nicht über mögliche Gebietstäusche, Austausch. Wie gesagt, bemerkenswert war für mich, dass auch durchaus einige relevante Vertreter der serbischen Minderheit im Kosovo Ähnliches gesagt haben. Zum Beispiel haben sich sogar Äbte von serbischen Klöstern im Südkosovo zu Wort gemeldet, dass das für sie eine Katastrophe wäre, weil das die serbische Existenz sozusagen im Kosovo auslöschen würde. Also ich glaube nicht, dass diese Art von Gebietstausch tatsächlich passieren wird. Was von Seiten von Vete Vendosi immer an Kritik formuliert worden ist, und man kann das auch im Buch nachlesen, war, dass gewissermaßen sowohl die damaligen kosovarischen Eliten, die aus der UÇK hervorgegangen sind, als auch die serbischen Eliten, die ja auch aus serbisch-nationalistischen Kräften hervorgegangen sind, der heutige serbische Präsident ist ja auch ein zumindest ehemaliger Ultranationalist, der an diesen Zerfallskriegen auch beteiligt war, dass sie sozusagen beide so viel zu verbergen haben, dass sie gewissermaßen nicht handlungsfähig sind und sich gegenseitig quasi bedingen. Das wäre jetzt tatsächlich mit dieser neuen zivilen Regierung, die nie in diesen in Kriegsverbrechen verwickelt war. Ramush Haradinaj hat ja zurücktreten müssen, weil er in Den Haag aussagen musste, ja, der letzte Premierminister. Das wäre jetzt mit dieser neuen Regierung möglicherweise tatsächlich ein Neuanfang, weil wir es da mit Personen zu tun haben, die sich zumindest persönlich nie an Kriegsverbrechen beteiligt haben und nie in diesem Amalgam aus organisierter Kriminalität und bewaffnetem Widerstand tätig waren. Langfristig ist das Ziel von Vete Vendosi trotzdem ein Großalbanien. Ja, also es ist nicht, also diesen Nationalismus gibt es immer noch. Es ist aber ein sehr langfristiges Ziel und auch Albin Kurti selbst sagt, das ist nichts, was wir jetzt die nächsten Jahre verwirklichen wollen, sondern wir wollen zuerst einmal die Souveränität des Kosovo sichern, in seinen heutigen Grenzen, auch die Rechte aller Staatsbürger inklusive der Minderheiten. Und dann, wenn sozusagen die Bevölkerungen beider Staaten das wollen, würde man sich gerne mit Albanien zu einem gesamtalbanischen Staat zusammenschließen. Das heißt, es ist jetzt nicht eine unmittelbare Gefahr, wenn man so will, aber es ist trotzdem als latente Vorstellung, sich mit dem albanischen Staat und möglicherweise auch mit albanischen Gebieten in Nordmazedonien oder Montenegro zusammenzuschließen, hier. Ja. Jetzt könnte man argumentieren, wenn es der Europäischen Union gelingen würde, den sogenannten Westbalkan in die Europäische Union zu holen, könnten diese nationalen Konflikte ja alle entschärft werden und das Ganze ist dann nicht mehr so problematisch. Im Moment sehe ich leider von Seiten der Europäischen Union keinerlei Bemühungen in diese Richtung. Wie Sie alle wissen, hat im Oktober Macron blockiert die Beitrittsgespräche von Albanien und Nordmazedonien. Kosovo gibt es keine Beitrittsgespräche noch, ja, weil es noch nicht einmal von allen europäischen Staaten anerkannt ist. Aber als nächster Schritt der EU-Erweiterung wäre es sozusagen Albanien und Nordmazedonien gewesen. Diese Blockade von Macron war nicht inhaltlich begründet. Sowohl Albanien als auch Nordmazedonien haben eigentlich alle Kriterien erfüllt, die notwendig gewesen wären für die Beitrittsgespräche, sondern es war ein prinzipielles Nein zu einer EU-Erweiterung nach Südosteuropa. Und das ist natürlich ein fatales Signal auch in Richtung Serbien und Mazedonien, auch in Richtung Serbien und Kosovo, weil es zeigt, selbst wenn ihr unsere rechtsstaatlichen Kriterien, die wir euch vorgeben, erfüllt, seid ihr im Moment zumindest nicht in der Europäischen Union willkommen. Für die kosovarische Jugend, die hier in einem kleinen Territorium de facto eingesperrt ist und die immer noch Visa für den Schengen-Raum braucht, obwohl man ihnen jahrelang versprochen hat, dass es eine Visafreiheit geben soll, bedeutet das umso mehr, dass die Europäische Union ihnen sozusagen die Türe vor der Nase zuknallt. Und das wird Folgen haben. Nicht nur, nicht primär in Richtung Dschihadismus und Salafismus, den ich schon erwähnt habe, sondern in Richtung anderer Akteure. Wenn es keine Perspektive, Teil eines größeren Ganzen in Europa zu werden gibt, steht mittlerweile die Volksrepublik China, aber auch die Türkei bereit. Die Türkei ist sehr präsent im Kosovo, mit Softpower, aber auch mit Hardpower. Es gibt eine Reihe von türkischen Schulen, Kultureinrichtungen, Hilfsorganisationen, die dort präsent sind. Und der Kosovo war auch einer der beiden europäischen Staaten, wo nach dem Putschversuch in der Türkei von 2016 der türkische Geheimdienst höchstpersönlich Lehrer von einer Gülen-Schule entführt hat und von Kosovo in die Türkei gebracht hat. Das hat zwar im Kosovo einen großen politischen Aufschrei verursacht, trotzdem sieht man daran, wie unmittelbar auch die Versuche der Türkei sind, hier schon politisch zuzugreifen. Das heißt für mich, und das ist auch etwas, was ich in dem Buch schon diskutiere, noch nicht im Wissen, dass eben der Beitritt von Albanien und Nordmazedonien blockiert wird, dass der Kosovo gewissermaßen unterschiedliche Zukunftsperspektiven hätte. Und ich diskutiere hier nicht nur Zukunftsperspektiven, die ich für wünschenswert halte, sondern eben auch Zukunftsperspektiven, die ich eher für dystopisch halten würde. Nämlich eben neben Großalbanien, einer Rückkehr zu Jugoslawien und der von mir erwünschten europäischen Zukunft, auch die Perspektive, Teil quasi eines neo-osmanischen Reiches zu werden, sprich in den unmittelbaren in die unmittelbare politische und ökonomische Umgebung der Türkei, der AKP-regierten Türkei, zu geraten oder eben auch Teil einer größeren salafitisch gedachten Umma zu werden. Die Türkei ist für junge Kosovaren durchaus teilweise eine attraktive Alternative und das, glaube ich, ist sozusagen die realistischste Alternative zur Europäischen Union. Die Türkei gibt Kosovaren Visafreiheit, also man darf als Kosovare sogar ohne das Visum, ich weiß nicht, wie es mit deutschen Staatsbürgern ist, österreichische Staatsbürger müssen, wenn sie in Istanbul fahren, direkt dort ein Visum kaufen. Ja, das geht recht unproblematisch, aber man muss 25 Euro dafür zahlen. Auch das müssen Kosovaren nicht, die können wirklich völlig visafrei in die Türkei einreisen. Es gibt relativ viele Kosovaren, die in Istanbul studieren. Istanbul ist sozusagen die zugänglichste Weltstadt für junge Kosovarinnen und Kosovaren. Und dadurch exportiert natürlich die Türkei auch umgekehrt in den Kosovo die politischen Werthaltungen der Türkei, die außenpolitische Orientierung der Türkei, und auch diese Version des sunnitischen Islam, die das AKP-Regime für opportun hält. Und insofern würde ich sagen, wenn wir tatsächlich diese Türe zu einer europäischen Perspektive des Kosovo, aber auch Mazedoniens und Albaniens dauerhaft verschließen, werden wir diese Teile Europas der AKP-dominierten Türkei gewissermaßen in die Arme treiben. Und das sind keine bevölkerungsreichen Territorien. Die Europäische Union hat wesentlich größere Staaten, die die Kriterien wesentlich schlechter erfüllt haben, nämlich Rumänien und Bulgarien, aufgenommen. Und sie nähert mit dem natürlich auch den Verdacht, dass insbesondere Länder mit einer großen muslimischen Minderheit oder Mehrheit nicht in der Europäischen Union willkommen sind. Ich halte es für einen historischen Fehler, dass die Außengrenze der Europäischen Union jetzt ausgerechnet zwischen Kroatien und Bosnien verläuft, ja, was für Bosnien ein massives Problem ist, was historisch ganz eng miteinander verknüpfte Regionen, auch wirtschaftlich eng miteinander verknüpfte Regionen auseinanderreißt, was auch zu der Situation führt, die wir jetzt in Bihać haben, mit sozusagen der vorläufigen Endstation für tausende Flüchtlinge, die dort in einer extrem prekären Situation leben. Und die Europäische Union hätte da viel mehr in Richtung einer Gesamtlösung für den ex-jugoslawischen Raum arbeiten müssen. Aber jetzt ist es einmal so, die Frage ist, was tun wir mit der jetzigen Situation? Und da würde ich sehr dafür plädieren, in den Zentren der Europäischen Union, und Deutschland ist nun einmal das Zentrum der Europäischen Union, weil Deutschland der politisch und ökonomisch mächtigste Teil der Europäischen Union ist, eine Lobby gewissermaßen für den Westbalkan und den zügigen und raschen Beitritt des Westbalkans zur Europäischen Union zu bilden. Ich halte das auch für ein Thema für die Linke durchaus, ja, das leider aber auch in der Linken, glaube ich, ja, nicht besonders große Priorität. Gut, das ist jetzt so die Tour de Force durch mein Buch und meine Darstellung hier gewesen. Wie gesagt, das ist eine historische Darstellung, die aber dann auch eben diese Zukunftsperspektiven diskutiert, mit einigen Bildern basierend auf Interviews und Feldforschungen von ungefähr 15 Jahren, die ich ja nicht regelmäßig natürlich im Kosovo verbracht habe, aber immer wieder dort war. Auch mit einem relativ großen Fokus auf diese kleineren ethnischen Minderheiten, weil ich, wie auch bei meinen Büchern über Kurdistan, einfach, ich glaube, dass man sehr viel über eine Gesellschaft und einen Staat auch sagen kann, aus der Perspektive von marginalisierten Gruppen heraus. Ja, und wenn das wen interessiert, ist das Buch hier zu erhalten, aber vor allem stehe ich jetzt noch zur Verfügung für eine Diskussion über dieses Thema.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute Kosovo, ein Parastaat 20 Jahre nach dem Krieg. Ein Vortrag von Thomas Schmiedinger am 28. November 2019 an der Universität Freiburg, veranstaltet vom IZ3W Informationszentrum Dritte Welt in Kooperation mit dem Rosa-Luxemburg-Club Freiburg und Engagement Global.
Me lo sa lo me ma. Oh.